Herzlich willkommen bei Gruppentheorie 1.
In Kapitel 1 wiederholen wir ein bisschen, erinnern uns und wir wiederholen. Und wir einigen uns auf Notation. Erste Frage, kann man das hinten in der letzten Reihe lesen? Spreche ich laut genug für die letzte Reihe? Wunderbar, vielen Dank. Bitte beschweren, wenn sich daran was ändert. Was ist denn eigentlich eine Gruppe? In dieser Vorlesung geht es um Gruppen, wir sollten wissen, was das ist. Wer wiederholt einmal für mich die Gruppenaxiome? Unsere Notation ist normalerweise G mit einem Verknüpfungspunkt, den wir häufig weglassen. Was muss das Paar G-Punkt erfüllen, damit wir eine Gruppe haben? Los geht's. Wer hätte ich jetzt gedacht, dass das alle wissen, die hier sitzen? Also nicht schüchtern sein. Ja?
Es muss eine Menge mit Verknüpfung sein.
Ja, das heißt, Punkt ist eine Abbildung von G kreuz G nach G. Vielen Dank. Was noch? Ja.
Dann haben wir ein neutrales Element.
Richtig, das werden wir immer mit 1 G bezeichnen. Das ist das neutrale Element. Vielen Dank. Was brauchen wir noch?
Die inverse Elemente dann?
Ja, jedes GSG hat ein inverses bezüglich Punkt, also ein Element, sodass es verknüpft mit dem ursprünglichen Element das hier ergibt. Ja, und was noch?
Assoziativ.
Richtig, das Assoziativgesetz. Wenn man das alles hat, dann ist dieses neutrale Element eindeutig bestimmt, Inverse sind eindeutig bestimmt, wir haben Kürzungsregeln, man kann in der Gruppe super rechnen. Gibt es dazu Fragen? Okay. Bitte wirklich an jeder Stelle, wenn es zu schnell geht, einfach sich eine innere Notiz machen und dann eine tatsächliche Notiz John Le geben, damit ich Bescheid weiß. Unbeispiele für Gruppen sind sowas wie die natürlichen Zahlen mit Plus. Sieht erstmal schön aus, ist nämlich abgeschlossen unter der Verknüpfung, hat man das Assoziativgesetz. Wenn man die Null mit dazu nimmt, hat man auch ein neutrales Element, aber man hat halt keine Inversen. Dafür braucht man die ganzen Zahlen. Da klappt es dann. Z mit Plus ist eine Gruppe. Und das sind kommutative Gruppen oder abelsche Gruppen. Abelsch heißt, dass bei Elementen, wenn man die verknüpft, egal ist, in welcher Reihenfolge man das tut. Aber es gibt auch Gruppen, in denen das Kommutativgesetz nicht gilt. Das kleinste Beispiel, das wir kennen, ist die symmetrische Gruppe auf drei Elementen. Wenn man zwei verschiedene Permutationen nimmt, die jeweils nur zwei Punkte bewegen, dann ist da nicht egal, in welcher Reihenfolge man die hintereinander ausführt. Das heißt, das ist ein Beispiel für eine Gruppe, die nicht kommutativ ist. Das andere Wort für kommutativ ist abelsch. Abelsch nach dem Mathematiker Abel. Gut, also nochmal. Assoziativgesetz haben wir immer, Kommutativgesetz haben wir normalerweise nicht. Dann brauchen wir so Begriffe wie, wir brauchen Teilstrukturen, Untergruppen. Meine Abkürzung für Untergruppe ist was? UG. Und ich schreibe U kleiner gleich G, um abzukürzen, dass U eine Untergruppe von G ist. Und ich meine das als Abgrenzung zu dem Zeichen für Teilmenge. Nicht jede Teilmenge ist eine Untergruppe. Was muss ich nachprüfen, um zu gucken, ob eine Teilmenge eine Untergruppe ist? Wer sagt mir was? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Ja.
Das Einzelelement, also 1G ist Element U.
Ja.
Und B aus, also B minus A ist Element U, wobei A aus G. Und hier, Moment, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander.
Da kommen wir es durcheinander, ja. Und Minus ist schwierig, weil wir ja eigentlich hier diesen Verknüpfungspunkt haben. Das heißt, man würde nicht sagen Minus, sondern hoch minus 1. Das ist vielleicht auch noch was, was ich hier anschreiben sollte. Die Inversen bezeichnen wir mit so hoch minus 1. Und da die eindeutig bestimmt sind, ist es eine sinnvolle Notation. Wenn G mein Gruppenelement ist, dann ist G hoch minus 1 das eindeutig bestimmte inverse Element bezüglich Punkt. Okay, das Einzelelement muss in einer Untergruppe immer drin liegen, das stimmt, das kann man als Kriterium nehmen. Aber jetzt. Das sowieso, ja.
Genau.
Man braucht eine Teilmenge, ansonsten ist es nicht sinnvoll, von einer Untergruppe zu sprechen. Dann ist es vielleicht eine Gruppe, aber keine Untergruppe der großen Gruppe, da braucht man die Beziehung. Ja, was noch? Tatsächlich gibt es zwei wesentliche Möglichkeiten, wie man das erklären kann. Möchtest du anfangen?
Also wenn man A und B zunimmt, dann ist auch A minus 1 mal B.
Ja, oder andersrum, A mal B minus 1, genau. Und was wir hier jetzt gerade gemacht haben, war, wir haben das Untergruppenkriterium angewandt. Eigentlich ist eine Untergruppe definiert als eine Teilmenge, die mit der Einschränkung der Verknüpfung selbst eine Gruppe ist. Das ist eigentlich die formale Definition. Aber nachprüfen kann man das dann praktisch mit dem Untergruppenkriterium. Und das das haben wir gerade gehört. Das heißt, eigentlich haben wir sowas wie U mit der Einschränkung von Punkt auf U Kreuz U ist eine Gruppe. Aber wir haben auch das Untergruppenkriterium. Und da braucht man sowas wie 1 liegt in U und für alle A, B aus U ist A mal B minus 1 in U. Das sind alles Dinge, die dürfen Sie wissen. Die müssen Sie nicht nochmal begründen, das dürfen Sie alles einfach wissen und benutzen. Wenn Sie die Beweise interessieren, dann sprechen Sie mich an oder sagen Sie schon Luc oder fragen Sie jemanden, der in meiner linearen Algebra oder Algebra-Vorlesung war. Die wissen das alle. Gut, was ist denn das Erzeugnis einer Teilmenge von G? So sieht das aus, spitze Klammern, so wie beim Erzeugnis einer Menge von Vektoren in einem Vektorraum. Das heißt Erzeugnis, was ist denn das? Wir sind immer noch am Wiederholen. Was ist das Erzeugnis einer Teilmenge? Wer kann es ja mal für mich wiederholen, wer es im Vektorraum nehmen muss? Ich habe einen Vektorraum über einem Körper K, habe jetzt ein paar Vektoren und möchte davon das Erzeugnis bilden. Was mache ich? Ja.
Dann gucken wir uns alle Vektorräume an, die diese Elemente enthalten, und dann nehmen wir den Schnitt.
Alle Teilräume des großen Vektorraums, genau. Nicht alle auf der Welt. Alle Teilräume des großen Vektorraums, die enthalten, genau. Den Durchschnitt darüber kann man, wenn man ein bisschen umgangssprachlich das ausdrücken möchte, bezeichnen als den kleinsten Teilraum, der diese Elemente enthält. Genau, vielen Dank. Das ist die formale Definition. Anschaulich kann man sich das auch vorstellen als die Menge aller Linearkombinationen, die man bilden kann. Genau. Deswegen ist wichtig, dass man sagt, auf welchen Körper sich das bezieht. Jetzt haben wir eine Gruppe. Wir haben keinen Körper oder sowas. Aber vielleicht kann man es analog definieren. Wenn man es analog macht, wie würde das aussehen?
Dass man sich dann jetzt alle Untergruppen von der großen Gruppe hernimmt,
sodass
die Elemente von M in dieser Untergruppe liegen und wir in
der Gruppe. Ganz genau. Das ist die Definition. Das ist der Durchschnitt über alle Untergruppen U von G, hier ist schon das Zeichen für Untergruppe, und M soll eine Teilmenge sein von all den Untergruppen. Das heißt, ich, ganz blöd gedacht, ich schaue mir alle Untergruppen von G an, wie auch immer das gehen soll, gucke jedes Mal nach, ob M drin liegt. Wenn ja, in den einen Topf, wenn nein, in den anderen Topf, und dann nehme ich den Topf mit dem, wo M drin liegt, und mache hier den bildenden Durchschnitt. Dafür muss man jetzt wissen, dass der Durchschnitt von Untergruppen wieder eine Untergruppe ist. Auch das wissen wir aus den elementaren Vorlesungen. Und dabei ist auch egal, ob G endlich oder unendlich ist und sowas. Das geht immer. Der Durchschnitt von sogar beliebig vielen, überabsehbar vielen Untergruppen ist immer selbst wieder eine Untergruppe. Das heißt, das Erzeugnis einer Teilmenge von G ist selbst eine Untergruppe. Und es ist in einem gewissen Sinne die kleinste Untergruppe von G, die die Menge M enthält. Kann man sich auch wieder anders vorstellen, wenn man möchte, indem man die Elemente von M hernimmt und dann alle möglichen Produkte der Elemente aus M und ihrer Inversen bildet. Das ist bisschen in Analogie zum Bilden von Linearkombinationen in Vektorräumen, aber es ist ein bisschen schwieriger. Man hat so ein paar subtile Details, auf die man da achten muss. Deswegen arbeite ich immer damit. Okay. Jetzt kann man eine Menge. Achso, was kann man tun? Man kann eine Untergruppe nehmen, dann ist das Erzeugnis die Untergruppe selber, das ist langweilig. Man kann die ganze Gruppe nehmen, man kann die leere Menge nehmen. Das Erzeugnis der leeren Menge ist die triviale Untergruppe 1. Im Unterschied, da wir jetzt richtige Gruppentheorie machen, werde ich jetzt im Unterschied zu früher die triviale Untergruppe nicht mehr so bezeichnen. Das ist ja die korrekte Schreibweise für die Teilmenge von G, die nur das Einzelelement der Gruppe enthält. Das ist die kleinste Untergruppe, die wir finden können. Das kürze ich ab. Meistens wird das so abgekürzt in der richtigen Gruppentheorie-Literatur. Ganz so weit möchte ich jetzt nicht gehen, sondern ich schreibe das. Das ist eine Abkürzung. Weniger Klammern. Das ist das Erzeugnis der leeren Menge. Was ist, wenn ich eine einelementige Menge mache? Was kriege ich dann? Dann kriege ich das sogenannte Erzeugnis von einem Element oder die von einem Element erzeugte Untergruppe. So würde ich das dann sagen. Ist A aus B. So ist das hier. Das Erzeugnis von A, da schreibe ich keine Mengenklammern hin. Immer dann, wenn die Klammern überflüssig sind und nicht zum Verständnis beitragen, das ist einfach weg. Das Erzeugnis von A, das nenne ich die von A erzeugte Untergruppe von B. Oder auch das Erzeugnis von A. Und Element erzeugt werden, sind deshalb interessant, weil man da zu solchen Begriffen kommt wie Ordnung. Was kann denn jetzt hier passieren? Es könnte passieren, dass da unendlich viele Elemente drin sind. Denn es kann sein, dass jedes Mal dann, wenn ich A wieder mit sich selbst verknüpfe und dann das, was rauskommt, wieder mit A verknüpfe und so weiter, dass da unendlich viele verschiedene Elemente rauskommen. Das geht. Nehmen wir die Gruppe Z mit Plus, nehmen wir das Element 1 und verknüpfen das immer wieder mit sich selber und das Ergebnis immer wieder plus 1, plus 1, plus 1. Da kriegen wir unendlich viele verschiedene, paarweise verschiedene Elemente. Das heißt, sowas kann unendlich sein. Aber wenn es nicht unendlich ist, sondern endlich, leer ist es ja nie, sondern da liegt ja immer mindestens das einzige Element der Gruppe drin, dann ist die Mächtigkeit eine natürliche Zahl und die nennen wir dann die Ordnung des Elements A. Diese senkrechten Striche sind mein Zeichen für Ordnung. Bei Gruppen sagt man Ordnung, bei Mengen sage ich einfach nur Mächtigkeit. Das ist die Ordnung von A, auch das ist nur Wiederholung. Ja, wenn das unendlich ist, dann kann ich das hinschreiben und kann dann sagen, die Ordnung von A ist unendlich. Und das ist auch sinnvoll. Später in der Vorlesung reden wir noch über endliche Gruppen und dann kommt dieser Fall nicht mehr vor. Aber man kann das auch machen. Wenn es unendlich ist, dann hat A nach Definition unendliche Ordnung. In einer endlichen Gruppe können auch alle Elemente nur endliche Ordnung haben. Umgekehrt gibt es aber unendliche Gruppen, in denen alle Elemente nur endliche Ordnung haben. Das heißt, in die eine Richtung haben wir eine Implikation, in die andere nicht. Da bitte aufpassen. Erzeugungsordnung des Elements. Gruppen, die von einem Element erzeugt werden, heißen zyklisch. Und Gruppen, die von einer endlichen Menge erzeugt werden, heißen endlich erzeugt. Können wir auch mal als Wörterbuch hinschreiben. G heißt endlich erzeugt. Genau dann, wenn es eine endliche Teilmenge M von G gibt, so dass G von M erzeugt wird. Und der Spezialfall zyklisch heißt von einem Element erzeugt. Was noch? Wir sind immer noch mal wiederholen und das ist unglaublich, weil wir so viele Begriffe schon kennen und es jetzt nur darum geht zu gucken, erinnern wir uns dran und können wir uns auf eine einheitliche Notation einnehmen. Der Satz von Cauchy ist wichtig in diesem Zusammenhang. Wer erinnert sich, wie der Satz von Cauchy ging? Wir haben eine Gruppe endlicher Ordnung. Wenn die Gruppenordnung 1 ist, ist das langweilig. In dem Moment, wo die Gruppenordnung größer ist, können wir eine Primfaktorzerlegung hinschreiben. Und jetzt kommt der Satz von Cauchy und sagt was? Da haben Leute bei mir in der Algebra nicht aufgepasst, na sowas. Für jede Primzahl, die die Gruppenordnung teilt, findet man in der Gruppe ein Element dieser Ordnung. Das ist was Besonderes, denn normalerweise, also jetzt greife ich vor, der Satz von Lagrange kommt gleich erst noch. Der Satz von Lagrange sagt ja, dass jede Untergruppe eine Ordnung hat, die die Ordnung der großen Gruppe teilt. Insbesondere hat jedes Element eine Ordnung, die die Ordnung der großen Gruppe teilt. Andersrum stimmt es aber überhaupt nicht. Man findet längst nicht für jeden Teil der Gruppenordnung eine Untergruppe dieser Ordnung oder gar ein Element dieser Ordnung. Das ist einfach falsch. Deswegen ist es so interessant, dass man für gewisse Teile der Gruppenordnung eben doch Untergruppen oder Elemente findet. Stichwort Satz von Sylow, Satz von Cauchy. Cauchy. Für alle Primzahlen, ich kürze mal Primzahlen PRZ ab, für alle Primzahlen P, die die Ordnung von G teilen, das ist nur sinnvoll, wenn das eine endliche Gruppe ist, existiert in G ein Element der Ordnung P. Und damit auch eine Untergruppe der Ordnung P, denn dann kann ich ja einfach die von so einem Element erzeugte Untergruppe nehmen. Das war Cauchy. Da haben wir jetzt eine einzelne Primzahl, später kommt noch der Satz von Sylow, den wiederholen wir auch. Dann nehmen wir die größte Potenz von gegebenen Gruppenordnung teil und auch dazu finden wir eine Untergruppe. Primzahlpotenzen sind wirklich ganz besonders, nicht nur sozusagen zahlentheoretisch gedacht, Stichwort Primfaktorzerlegung und sowas, sondern auch gruppentheoretisch sind Primzahlpotenzen spannend, weil für Primzahlpotenzen als Teiler der Gruppenordnung einfach nochmal viel mehr gilt als für allgemeine Teile der Gruppenordnung. Das ist ein Leitmotiv. Was haben wir noch? Zyklisch. Zum Thema Zyklisch möchte ich vielleicht noch ergänzen. Zu jener natürlichen Zahl gibt es bis auf Isomorphie nur eine zyklische Gruppe dieser Ordnung. Und was ist das Standardbeispiel? Wenn ich mir so eine Art Prototyp vorstellen will für eine zyklische Gruppe der Ordnung n, n ist eine natürliche Zahl, wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was fällt Ihnen ein? Okay, bevor ich was dazu sage, der Witz bei Jean-Luc ist, dass er weitergegeben wird, wenn man selber gerade keine Fragen hat, damit alle die Möglichkeit haben, da was reinzuwerfen. Der kann dann so mehrmals durchwandern. Übrigens dürfen Sie mir auch mitteilen, dass Sie Jean-Luc albern finden und sich immer einfach melden wollen, wenn das geht. So, nehmen Sie eine natürliche Zahl m, die mindestens so groß ist wie n und die dazugehörige symmetrische Gruppe. Dann können Sie da drin einen Zyklus der Länge n hernehmen und der erzeugt eine zyklische Gruppe der Ordnung n, die man sich sehr konkret vorstellen kann, nämlich als Permutationen, die so alles im Kreis vertauschen. Total anschauliches Beispiel für eine zyklische Gruppe der Ordnung n. Hier ist ein anderes. Nehmen Sie den Faktoring z modulo n mal z und dort die additive Gruppe. Das ist immer eine Gruppe. Bei der Multiplikation muss man aufpassen, selbst wenn man die 0 rausnimmt, ist es nicht immer eine Gruppe. Aber bei der Addition hat man das. Und auch das ist eine zyklische Gruppe der Ordnung n. Erzeugt von n mal z plus 1 und dann additiv kriegt man alles. Je nachdem, was Sie sich also lieber vorstellen wollen, haben Sie dann da mit der Addition oder mit der Hintereinanderausführung so zwei Prototypen für eine zyklische Gruppe der Ordnung n. Und die sind alle zueinander isomorph. Sie können jetzt, wenn Sie das wollen, als Übungsaufgabe sich einen Gruppenisomorphismus überlegen von der einen zyklischen Gruppe der Ordnung n in die andere. Viel Spaß. Maximal und minimal Untergruppen. Wenn das nochmal kommt, dann werde ich dazu nochmal genauer was sagen. Deswegen mache ich das jetzt nur mündlich. Eine maximale Untergruppe ist eine, die so groß ist wie möglich mit der Eigenschaft, noch eine echte Untergruppe zu sein. Eine echte Untergruppe ist eine, die nicht die ganze Gruppe ist. U ist eine echte Untergruppe von G, heißt, U ist eine Untergruppe, aber nicht gleich G. Und maximal heißt, U ist so groß wie möglich mit dieser Eigenschaft. Das heißt, wenn man jetzt noch eine Untergruppe findet, die zwischen U und der ganzen Gruppe liegt, dann muss die mit U oder mit G übereinstimmen. Sie kann nicht echt dazwischen liegen. Das sind maximale Untergruppen. Genauso kann man minimale Untergruppen definieren. Das sind Untergruppen, die nicht nur aus 1 bestehen und wo aber nicht noch eine echte Untergruppe von G noch echt drin liegt. Was noch? Das kann man auch vor allem machen auf Normalteiler. Jetzt muss ich aber erstmal daran erinnern, was ein Normalteiler ist. Normalteiler sind besondere Untergruppen. Wer erinnert mal uns alle dran, was ein Normalteiler erfüllt? Und meine Notation dafür ist ein Dreieck. Hier so ein Dreieck mit dem Untergruppenzeichen dran. Das ist Standardnotation für Normalteiler. Was muss eine Untergruppe noch erfüllen, zusätzlich dazu, eine Untergruppe zu sein, damit sie sich als Normalteiler bezeichnen darf? Machen wir in der linearen Algebra, machen wir nochmal in der Algebra. Wer erinnert sich? Alle Fragen sind ernst gemeint. Ja.
Wenn wir uns jetzt links neben Klassen und rechts neben Klassen angucken, also das sind so Mengen der Form, dass wir ein Gruppenelement nehmen und mit jedem Element des n in dem Fall multiplizieren, dass wir dann so eine Gleichung bekommen wie g mal n ist gleich n mal g.
Und das ist eine Möglichkeit.
Für alle
g aus g ist die rechte Nebenklasse n mal g das gleiche wie die linke Nebenklasse. Ja, das kann man machen. Es gibt noch andere Charakterisierung. Vielen Dank erstmal. Das ist der Grund, warum man dann eine Faktorstruktur definieren kann. Diese Nebenklassen kann man sich immer angucken, auch für ganz normale Untergruppen. Ah, ganz normal ist hier richtig schlecht. Nebenklassen kann man sich immer angucken, auch für gewöhnliche Untergruppen. Aber in der Regel werden dann diese verschiedenen, also werden die Nebenklassen, je nachdem, wo der Vertreter steht, unterschiedlich sein. Und das ist ein Grund, man kann das auch alles noch anders formulieren, das ist ein Grund, warum man da keine wohldefinierte Verknüpfung hinkriegt. Jedenfalls nicht, indem man die Verknüpfung der Gruppen auf Repräsentanten wirft. Aber bei Normalteilern funktioniert das. Ich stelle mir Normalteiler immer im Zusammenhang mit der Konjugationsabbildung vor und die kommt gleich sowieso noch. Also können wir da auch jetzt schon drauf eingehen. Was macht die Konjugationsabbildung?
Ja, für alle G aus G ist, und N aus N ist G minus 1 mal N mal G Limit N.
Richtig. Das ist eine andere Charakterisierung. Ich schreibe es erstmal so. Das hier ist das, was wir später konjugieren nennen. Wir konjugieren A mit G, das heißt, wir berechnen G hoch minus 1 mal A mal G. Das ergibt alles Sinn und ich muss keine Klammern setzen, weil wir das Assoziativgesetz haben. Und ein Normalteiler hat die besondere Eigenschaft, dass er abgeschlossen ist unter diesem Konjugationsgedöns. Wenn ich konjugiere, fliege ich nicht raus. Bei gewöhnlichen Untergruppen kann ich rausfliegen, wenn ich konjugiere. Hier passiert das nicht. Und die Konjugationsabbildung, die kommt gleich nochmal separat. Jetzt, wo wir wissen, was ein Normalteiler ist, kann ich auch sagen, was maximale oder minimale Normalteiler sind. Naja, das ist die gleiche Idee wie bei den Untergruppen. Ein maximaler Normalteiler ist ein echter Normalteiler der Gruppe, der nicht noch echt in einem weiteren Normalteiler enthalten ist, der nicht schon ganz G ist. Und genauso minimal. Minimale Normalteiler kommen später nochmal in der Vorlesung dran, in einem separaten Kapitel. Da sage ich dann noch mehr dazu. So, jetzt haben wir auch schon über Nebenklassen geredet. Ich arbeite eigentlich immer mit Rechtsnebenklassen und das Rechts steht dafür, dass meine Vertreter rechts stehen. Und meine Notation für die Männer aller Nebenklassen ist immer was. Und es gibt Leute, die dann das irgendwie auf die andere Seite malen, wenn sie andere Nebenklassen verwenden. Das mache ich alles nicht. Ich nehme einfach nur Rechtsnebenklassen. Die Anzahl der Rechts- und Linksnebenklassen einer Untergruppe ist sowieso immer dieselbe. Und auf die Art und Weise kann man dann berechnen, dass der Index einer Untergruppe, unabhängig davon, ob man Rechts- oder Linksnebenklassen zählt, immer die Anzahl der Nebenklassen ist. Ich mache es mal allgemeiner, denn diese Menge kann ich auch für Untergruppen definieren. Wo ist hier nur eine Untergruppe? So ist es erstmal eine Menge, nämlich die Menge der Rechtsnebenklassen von U und G, die Anzahl, und hier ist das jetzt wirklich Anzahl, also Mächtigkeit, die schreiben wir in der Gruppentheorie häufig so. Und dass das so ähnlich aussieht wie der Erweiterungsgrad bei einer Körpererweiterung, ist kein Zufall. Das wissen alle, die bei mir gerade gehört haben. Das nennt man Index von U in G. Da zählen wir also einfach, wie viele Rechtsnebenklassen gibt es. Und wenn wir die Linksnebenklassen gezählt hätten, wäre die gleiche Anzahl rausgekommen. Jetzt sagt der berühmte Satz von Lagrange, dass die Ordnung einer Untergruppe multipliziert mit ihrem Index die Gruppenordnung ist. Und als Konsequenz daraus wissen wir dann, die Ordnung einer Untergruppe teilt die Gruppenordnung. Genauso der Index einer Untergruppe teilt die Gruppenordnung. Und das ist wichtig. Stichwort Satz von Sybow und solche Dinge. Lagrange. Zur Erinnerung. Die Gruppenordnung kann ich schreiben als Ordnung oder Index. Okay, und daraus folgt alles, was ich vorhin schon gesagt habe. Die Ordnung einer Untergruppe teilt. Die Ordnung der großen Gruppe, die Ordnung eines Elements teilt immer die Ordnung der großen Gruppe, denn ich kann ja die dafür erzeugte Untergruppe einsetzen. Und Vorsicht, 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 die Umkehrung ist falsch. Ich sage das jedes Mal am Anfang der Vorlesung 10 Mal und trotzdem machen es noch Leute falsch. Mal gucken, wie es diesmal ist. Das war Lagrange. Konjugation. Wunderbar, haben wir hier oben schon gesehen. Dann können wir da jetzt wieder einsteigen. Das können wir erstmal völlig allgemein machen. Für alle A, B aus G kürze ich nämlich ab. A hoch B sage ich dann dazu oder A konjugiert mit B. Das ist B hoch minus 1 mal A bei B und genau wie vorhin mache ich da keine Klammern oder irgendwas. Alles, was da steht, ist so, wie es da steht, sinnvoll. Das ist ein Gruppenelement und ich nenne das A hoch B oder A konjugiert mit B. Und Konjugationsabbildung deshalb, weil für festes B das eine Abbildung definiert von G in sich selbst. Ich halte B fest und lasse jetzt A durch die ganze Gruppe durchlaufen, dann kriege ich für jedes Gruppenelement ein Bild beim Konjugieren. Das ist eine Permutation auf der Menge der Gruppenelemente, denn wie man sich klar macht, aufgrund der Kürzungsregeln in der Gruppe, sind die Bilder von A1 und A2 unter diesem Konjugationsgedöns gleich, genau dann, wenn A1 und A2 gleich sind. Da kürzen wir einmal von links und einmal von rechts. Gruppen sind großartig, es gibt Inverse, man kann kürzen. Wenn man das nicht hätte, wäre das Leben schwieriger, aber auch aufregender, je nachdem, wie man sieht. Deswegen ist es sinnvoll, von der Konjugationsabbildung zu sprechen. Und die ist, sie ist biaktiv, sie ist ein Homomorphismus der Gruppe in sich selbst. Zum Thema Homomorphismen kommen wir gleich sowieso nochmal allgemein. Deswegen das nur als Vorwurf. Wir können Untergruppen konjugieren, wir können Teilmengen konjugieren. Ich werde immer die gleiche Notation verwenden. Wenn also jetzt zum Beispiel m eine Teilmenge von b ist, dann meine ich mit m hoch b die Menge aller Elemente aus m jeweils konjugiert mit b. Das heißt, ich mache wirklich das, was wir auch mit Abbildung machen. Ich lasse das auch auf Teilmengen. Achso, und Abbildung kommt bei mir fast immer von rechts, aber daran gewöhnen wir uns alle. Was noch? Konjugation permutiert die Gruppenelemente. Die 1 wird dabei auf sich selbst abgebildet. Was ansonsten noch auf sich selbst abgebildet wird, sehen wir später. Da kommt eine besondere Untergruppe raus. Und Konjugation führt zu solchen Konzepten wie. Na, wenn man will, kann man beim Normalteil da anfangen, aber auf jeden Fall führt die zu Konzepten wie Normalisator, Zentralisator, Zentrum und so weiter. Da steckt also noch mehr drin als das bisschen, was ich jetzt angedeutet habe. Alles zu seiner Zeit. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass man für Normalteiler eine Faktorgruppe definieren kann. Die passt thematisch hier auch besser hin als nach da drüben. Das N ein Normalteiler von G. Wir sind schon groß, ich male keine Boxen oder Herzen oder irgendwas, sondern ich male auch hier einfach nur einen Punkt hin für die Verknüpfung. Und wie funktioniert die Verknüpfung auf der Menge der Nebenklassen? Na, ich verknüpfe zwei Nebenklassen, indem ich ihre Repräsentanten so verknüpfe, wie ich es kann. Schreiben wir einmal hin, für alle Repräsentanten A, B aus G ist, Entschuldigung, das ist jetzt sehr klein, N mal A verknüpft mit N mal B soll sein N mal der Repräsentant, der rauskommt, wenn ich A und B verknüpfe. Gesundheit. Und warum ist das nicht trivial, dass das überhaupt funktioniert? Rückgriff auf vorhin. Wenn N einfach nur eine gewöhnliche Untergruppe wäre, dann könnte hier alles gnadenlos schief gehen. Was kann nämlich passieren? In dem Moment, wo wir hier diese beiden Sachen so hinschreiben, meinen wir die ganze Menge. N mal A und N mal B, das sind gegebenenfalls viele Elemente, je nachdem wie groß n ist. Wenn ich jetzt hier sage, was da beim Verknüpfen rauskommen soll, benutze ich aber nur die beiden Repräsentanten, die ich hingeschrieben habe. Woher weiß ich, dass eine andere Wahl von Repräsentanten hier nicht zu einem anderen Ergebnis führt? Ich kann hier ein anderes a hinschreiben und es ist immer noch dieselbe Menge. Ich kann hier ein anderes b hinschreiben und es hat immer noch dieselbe Menge. Aber die anderen a's und b's führen hier dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Das ist subtil. Und in der Linienalgebra ist es eine meiner größten Freuden, mit den Leuten dann wirklich auszuixen, dass es bei Normalteilern funktioniert. Da ist das Ergebnis hier tatsächlich unabhängig davon, nicht dieses, aber dieses Ergebnis ist unabhängig davon, welche A und B auf der linken Seite ausgewählt habe. Und da braucht man die Normalteiler-Eigenschaft. Wenn man die Rechnung macht, sieht man auch, wie das eigentlich. So, Stichwort Faktorgruppe. Und das heißt immer so, das heißt einfach Faktorgruppe, G modulo n oder G nach n, das ist so die übliche Ausdrucksweise dafür. Die Ordnung kann man ausrechnen. Man teilt die Ordnung von G durch die Ordnung von n, wenn es sinnvoll ist, also wenn das endliche Gruppen sind. Okay, was brauchen wir noch? Ja, vielleicht sollte ich jetzt nicht erst über Automorphismen sprechen, sondern erstmal über Homomorphismen. Grom für Gruppenhomomorphismus. Da brauche ich jetzt eine Gruppe G. Ich nenne den Homomorphismus mal Phi. Von einer Gruppe G mit Verknüpfung Punkt in eine Gruppe H mit einer Verknüpfung, die jetzt tatsächlich mal anders heißen sollte, nämlich Kullau. Wer erklärt mir, wann Phi, und zwar erstmal nur gedacht als Abbildung der Menge G in die Menge H, wann das ein Gruppenharmonismus ist? Wer erinnert sich an das Sagen? Es ist egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Und das ist längst nicht bei allen Abbildungen so, von einer Gruppe in eine andere, es ist was Besonderes. Die Struktur der Gruppe G-Punkt wird ein Stück weit darüber übertragen in die Gruppe H-Kulla. Wie viel übertragen wird, hängt davon ab, wie nah Phi daran ist, injektiv zu sein. Je weniger injektiv Phi ist, desto mehr von der Struktur kann kollabieren. Das heißt, man sieht drüben noch was, aber nicht die ganze Reichhaltigkeit, die man hier hatte. Wenn die Abbildung aber zum Beispiel bijektiv ist, dann heißt das, man kann die Gruppen eigentlich nicht unterscheiden. Die Elemente heißen halt anders als sonst. Okay? So, ein Spezialfall. Achso, ja. Bijektiver Gruppenhomomorphismus heißt dann Isomorphismus. Isomorphismus. Und dann sagen wir, Moment, bijektiver Grom. Und dann gibt es diese Zwischenstufen. Monomorphismus heißt injektiv, Epimorphismus heißt surjektiv. Endomorphismus heißt, es geht von der Gruppe in sich selbst. Auch spannend. Und es gibt interessante Beziehungen zwischen Gruppenhomomorphismen und Normalteilern, denn Normalteiler sind Kerne von Homomorphismen. Und das ist eine 1-zu-1-Beziehung. Jeder Kern eines Homomorphismus ist ein Normalteiler und umgekehrt kann ich jeden Normalteiler als Kern eines Homomorphismus interpretieren. Was noch? Ein Automorphismus einer Gruppe in sich selbst ist, ja, eine Abbildung der Gruppe in sich selbst, die bijektiv ist, das ist ja nicht klar, und ein Gruppenhomomorphismus. Das heißt, was ist das jetzt? Wenn ich vorher gesagt habe, Isomorphismus heißt, die Gruppen sind im Prinzip nicht zu unterscheiden, sie haben gleich viele Elemente und die gleiche Struktur, dann ist es bei einem Automorphismus noch stärker. Da wird eine Gruppe strukturerhaltend bijektiv auf sich selbst abgebildet. Und manchmal geht das auf interessante Art und Weise. Automorphismus heißt also Endo und Iso. Bijektiver Gruppenhomomorphismus von G nach G. Wenn ich Notation brauche für G ist Isomorph zu H, dann führe ich die ordentlich ein. Wenn ich die Automorphismengruppe einer Gruppe wirklich brauche, führe ich die Notation ordentlich ein. Und warum darf ich sowas sagen wie Automorphismengruppe? Ja, mal kurz nachdenken. Wir nehmen zwei Automorphismen der Gruppe G. Dann bilden die beide von G nach G ab, das heißt, die Hintereinanderausführung tut es auch. Die sind beide bijektiv, die Hintereinanderausführung ist es dann auch. Beide erhalten die Struktur, die Hintereinanderausführung tut es auch. So, Assoziativgesetz haben wir sowieso bei der Hintereinanderausführung von Abbildungen, das ist kein Problem. Identität ist die identische Abbildung, die ist immer ein Automorphismus, ist halt langweilig. Und inverse finden wir auch, denn bijektive Abbildungen haben ja Umkehrabbildungen und man kann nachrechnen, dass die Umkehrabbildung einer strukturerhaltenden Abbildung auch strukturerhaltend ist, wenn sie existiert. Das heißt also, dass die Menge der Automorphismen einer festen Gruppe G selbst eine Gruppe bildet bezüglich Hintereinanderausführung. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das war ein Prozess, der in der Mathematik oft einfach passiert und Gruppen mit ins Spiel bringt. Man nehme eine geometrische Struktur und irgendwie strukturerhaltende Abbildungen, dann bilden die normalerweise, jedenfalls wenn sie bijektiv sind, bezüglich Hintereinanderausführung eine Gruppe und das ist dann sowas wie die Automorphismengruppe dieser Struktur. Das kann eine Riemannsche Fläche sein, das kann ein Graph sein, ein Netzwerk. Man kann die Idee von Symmetrien noch verallgemeinern, man kann das in der Physik, in der Chemie anwenden, in der Virologie, in der Informatik, sonst wo. Überall geht es darum, dass man strukturerhaltende, bijektive Abbildungen hat und auf die Art und Weise kommen ganz natürlich Gruppen überall in den Raum rein. Dann sind die auf einmal da. Das ist auch einer der Gründe, warum Gruppentheorie so zahlreiche Anwendungen hat. Nicht nur in der Mathematik, sondern auch darüber hinaus, zum Beispiel in der Physik oder Chemie oder in der Informatik. Das liegt einfach daran, dass man mit Gruppen so schön modellieren kann, dass Strukturen irgendeine innere Symmetrie haben. Da kommen Gruppen ja auch her. Ich meine, die Geburtsstunde von Gruppen war, dass man gesehen hat, dass Nullstellen von Polynomen irgendwie permutiert werden von der sogenannten Galois-Gruppe, der Körpererweiterung und so weiter. Ja. Ausflug, gerne in einer anderen Vorlesung oder am Ende in der Märchenstunde oder auf Wunsch in einer Podcast-Folge, da kann ich dann stundenlang mit mir selbst reden. Daher kommen Gruppen. Gruppen kommen daher, dass Leute gesehen haben, ah, hier ist irgendwas, das hat Symmetrie. Aha, dann nenne ich die Sachen mal, ja, wie nenne ich die? Ich nenne die mal Transformationen oder so. Und dann fange ich an, mit denen zu rechnen und merke, oh, da gelten gewisse Eigenschaften. Dass man das Assoziativgesetz tatsächlich braucht, ist den Leuten anfangs gar nicht aufgefallen, weil alles, womit die gerechnet haben, immer automatisch das Assoziativgesetz hatte. Erst viel später wurde klar, dass man das wirklich als Axiom für eine Gruppe braucht und dass das nicht unbedingt in der Natur immer, in der Natur schon, dass es abstrakt nicht einfach da ist. In der Natur, da wo Gruppen vorkommen, da kommen sie häufig sehr natürlich vor und dann hat man häufig noch viel mehr Eigenschaften als das, was einem die Gruppenaxiome so geben. Was mich an der Gruppentheorie fasziniert, ist, dass selbst unabhängig von Anwendung man mit diesen wenigen Axiomen so weit kommt. Wir haben die ja am Anfang nochmal wiederholt, das ist doch fast gar nichts, was man da voraussetzt. Aber wie wir in dieser Vorlesung sehen werden, entsteht da ein Reichtum an Strukturen, den man nicht mal erahnt, davon träumt man nicht mal nachts, wenn man einfach nur die Gruppenaxiome sieht. Plus die reichhaltigen Anwendungen, nicht nur in den Naturwissenschaften. Ja, Gruppen sind großartig. Ich werde das noch 10-mal sagen. Jetzt haben wir Morphismen besprochen. Dann sollten wir noch kurz über charakteristische Untergruppen reden. Normalteiler sind diejenigen Untergruppen, die unter der Konjugationsabbildung invariant sind. Die werden da in sich selbst hinein abgebildet und da Konjugation bijektiv ist, werden die dann auf sich abgebildet. Und das kann man jetzt noch ein bisschen verstärken, indem man sagt, man will sich Untergruppen angucken, die nicht nur bei Konjugation invariant sind, sondern unter allen Automorphismen, die die Gruppe hat. Sowas gibt es auch. Und diese Untergruppen heißen dann charakteristisch. Das ist einfach noch ein bisschen stärker. Bestimmt ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um zu wischen. Eine Untergruppe U von G heißt charakteristisch. In G und beschreiben dann U, K, G, das ist meine Notation dafür, die ist auch ziemlich weit verbreitet. Genau dann, wenn für alle Automorphismen Alpha von G gilt, U abgebildet mit Alpha ist U. Was mache ich hier? Ich missbrauche Notationen genau wie sonst auch immer. Ich kann nicht nur Gruppenelemente mit einem Automorphismus abbilden, sondern auch Teilmengen, Untergruppen und so weiter. Das heißt, dieses U Alpha ist einfach nur die Menge aller U-Alpha, wobei U aus U kommt. Für die, die noch keine Veranstaltung bei mir hatten, Abbildungen kommen von rechts, normalerweise so oben rechts, damit man sieht, was los ist. Das heißt, dass ich sie bei der Hintereinanderausführung natürlich auch so hintereinander schreibe, wie man sie anwendet. Also alles in Leserichtung. Ich würde davon nicht irritieren lassen. Es spielt eine Rolle. Die Hintereinanderausführung von Abbildungen ist nicht kommutativ im Allgemeinen. Die charakteristische Untergruppen. Produkte von Untergruppen haben wir in der Algebra schon so ein bisschen gesehen, aber das Thema kommt in einem eigenen winzigen Kapitel. Deswegen jetzt nicht. Homomorphismen hatten wir schon. Ja. Normalisator, Zentralisator, Zentrum. Jetzt kommt nochmal die Konjugationsabbildung in ihrer ganzen Schönheit. Also lassen wir das stehen. Oh, Verzeihung. Wer braucht das noch? Weg, dann wische ich nämlich jetzt hier rechts. So, wenn wir das machen, was häufig lokale Gruppentheorie genannt wird, Entschuldigung, ich muss doch mal kurz ausmachen. Also als Leute angefangen haben, Gruppentheorie zu machen, da waren das häufig Gruppen, die aus ganz konkreten Anwendungen herkamen, zum Beispiel Mengen von Transformationen auf der Nullstellenmenge eines Polynoms oder so. Und dann wurde gerechnet und man hat sich dafür interessiert, Dinge möglichst konkret auszurechnen. Unter anderem gab es schon Algorithmen, bevor es Computer gab, um irgendwas zu berechnen. Und Leute haben sich interessiert für sowas wie Gruppen bis zu einer gewissen Größe. Wie viele verschiedene gibt es da? Wie sehen die aus? Was haben die für eine Struktur? Und das haben die alles mit der Hand gemacht. Unsere Perspektive jetzt ist eine andere. Wir nehmen eine Gruppe, die später dann immer endlich ist, jetzt noch nicht unbedingt, und wir wollen völlig abstrakt, ohne irgendwas zu wissen, Begriffe entwickeln, die in jeder Gruppe sinnvoll sind und mit denen man in jeder Gruppe arbeiten kann. Das heißt, wir gehen weg von den konkreten kleinen Gruppen, über die wir was rausfinden wollen, hin zu einer sehr abstrakten Sichtweise, jedenfalls für den Moment. Und wir wollen uns Begriffe erarbeiten, die da überall sinnvoll sind und bei denen man immer auf die gleiche Weise schließen kann, wenn man die einmal verstanden hat. Es ist charakteristisch für diese Vorlesung, dass wir immer zwischen diesen beiden Gesichtspunkten hin und her gehen werden. Es wird immer mal zwischendurch sehr konkret und dann wird es auch wieder sehr abstrakt und wir machen Argumente, bei denen man überhaupt nicht sieht, was das jetzt für eine konkrete Gruppe bedeutet, bis wieder der nächste konkrete Abschnitt kommt. Und bei Konjugation ist es ein bisschen so. Man kann konkret in einer Gruppe konjugieren und darum rechnen. Und das machen wir später auch bei Elementen der symmetrischen Gruppe und so, weil das da schön ist und anschaulich. Aber es ist wichtig, das Konzept abstrakt zu verstehen und die Begriffe, die jetzt kommen, abstrakt zu verstehen. Okay, wir haben also die Untergruppe U von G. Was ist dann der Normalisator? In G, die die Untergruppe U normalisieren. Und dieses Normalisieren kann man sich auch merken als invariant lassen. Und das Einzige, was man, nein, stimmt nicht, man kann sich verschiedene Dinge vorstellen, die man jetzt mit so einem Gruppenelement tun kann und der Untergruppe U, woraufhin man verlangen könnte, dass die Untergruppe U da invariant bleibt, aber es gibt nicht so viel, was sinnvoll ist. Quatschiges Beispiel. Man könnte sagen, U soll invariant sein unter Multiplikation von rechts mit einem Gruppenelement. Totaler Quatsch. Eine Untergruppe kann nie invariant sein unter Multiplikation von rechts mit irgendwas, wenn nicht das Element, mit dem man da multipliziert, schon in dieser Untergruppe drin liegt. Das heißt, das irgendwie von außen zu verlangen, ist Käse. Aber Konjugation funktioniert. Denn eine Untergruppe wird bei Konjugation wieder auf eine Untergruppe abgebildet. Konjugation ist strukturerhaltend. Das ist ein Homomorphismus der Gruppe in sich selbst. Und die Frage ist einfach nur, ist das jetzt eine andere oder ist es dieselbe wie vorher? Der Normalisator fängt all die Elemente von G ein, die beim Konjugieren das U wieder auf sich selbst abbilden. Das heißt, es sieht so aus, das sind von G aus G, für die gilt, U konjugiert mit G ist wieder U. Das Ding heißt Normalisator von U in G. Moment. Normalisieren heißt ja nur, dass ich die ganze Untergruppe U als Menge da lasse, wo sie ist. Die einzelnen Elemente klein u aus u dürfen sich beim Konjugieren bewegen. Sie dürfen halt nur nicht aus der Untergruppe u raushüpfen. Aber sie dürfen innerhalb der Untergruppe lustig durcheinander laufen. Wohingegen beim Zentralisator, der kommt jetzt, das nicht erlaubt ist. Der Zentralisator besteht aus den Elementen, die nicht nur die ganze Untergruppe u invariant lassen, sondern die sogar jedes Element aus U genau da lassen, wo es ist bei Konjugation. Das heißt, hier haben wir was Stärkeres. Für alle U aus U soll U konjugiert mit G wieder U sein. Wir dürfen dann nicht lustig herumlaufen, alle bleiben gefälligst genau da stehen, wo sie sind. Und dieses Ding heißt Zentralisator von U. Den Zentralisator kann man sich auch für einzelne Elemente angucken. Und das ist dann einfach der Zentralisator der Untergruppe, die von so einem Element erzeugt wird. Wichtiges Konzept in der lokalen Gruppentheorie. Ich schnappe mir ein Element in der Gruppe, das aus irgendeinem Grund interessant ist und gucke mir alles an, was damit vertauschbar ist. Das ist genau der Zentralisator dieses Elements. Und es gibt Zweige der Gruppentheorie, die sich nur damit beschäftigen, wie man eine große Gruppe G verstehen kann, anhand von Zentralisatoren von einzelnen Elementen. Das kann man sich so vorstellen, als würde man die Gruppe irgendwie zusammenpuzzeln. Man hat einzelne Elemente, man kennt die Zentralisatoren, das sind irgendwelche Untergruppen, die da rumlaufen, bei denen man erstmal nichts weiß, wie hängen die zusammen, schneiden die sich nicht, wie groß sind die, und man versucht dann daraus die ganze große Gruppe G zusammenzupuzzeln. Klingt schwierig, ist es auch. Machen wir es also auch noch für einzelne Elemente. Für alle A ausgehen, ist der Zentralisator von klein a. Das könnte ich jetzt hierüber definieren, indem ich sage, das ist der Zentralisator der von A erzeugten Untergruppe. Aber man kann sich das auch anschaulich vorstellen als alles, was mit A vertauschbar ist. Das ist vielleicht noch ein bisschen schöner. Das heißt, A mal G soll das gleiche sein wie G mal A. Und das ist ja der Zentralisator von klein a G, das schreibe ich jetzt nicht hin. Man kriegt so einen großen Zentralisator, indem man über die Zentralisatoren aller Elemente hier drin schneidet. Und jetzt kann man sich fragen, naja, wenn es schon was Besonderes ist, mit so einem einzelnen Element vertauschbar zu sein, wie ist es dann erst, wenn man mit allem in der Gruppe vertauschbar ist? Gibt es ja auch. Manchmal laufen in einer Gruppe Elemente rum, die mit allen Gruppenelementen vertauschbar sind. Das heißt nicht, dass die Gruppe abelsch ist, denn die anderen sind ja vielleicht miteinander nicht vertauschbar, aber es gibt da so einzelne Elemente, bei denen es wirklich egal, in welcher Reihenfolge man damit verknüpft. Und die nennt man Zentrum. Oder die Untergruppe, die aus diesen Elementen besteht, die nennt man Zentrum. Und das Zentrum ist unser erstes Beispiel für eine charakteristische Untergruppe. Können wir gleich mal kurz mündlich besprechen. Das Zentrum von G ist definiert als Menge aller Gruppenelemente G, die mit allem, was in der Gruppe rumläuft, vertauschbar sind. Für alle H aus G ist H mal G, vielleicht G mal A. Das kann ich jetzt noch auf 10 andere Arten sagen. Okay, sagen wir 5 und dann gucke ich, ob noch mehr einfällt. Das ist die Menge aller Elemente, die in jedem einzelnen Elementzentralisator drin liegen. Es ist die Menge aller Elemente, die in jedem Zentralisator von jeder Untergruppe drin liegen. Es ist die Menge genau der Elemente, für die die Konjugationsabbildung die Identität auf G ist. Oder anders gesagt, es ist der Kern des Homomorphismus, den ich kriege, wenn ich jedes Element auf die davon bewirkte Konjugationsabbildung von G abbilde. Man kann das Zentrum auf sehr viele verschiedene Weisen beschreiben. Das heißt immer Zentrum von G. Es ist nie leer, denn das Einzelelement liegt immer drin, aber manchmal ist es auch das Einzige, was drin liegt. Das Zentrum ist eine abelsche Untergruppe, klar, die kommutieren alle miteinander. So, und warum ist es jetzt charakteristisch? Kann man kurz überlegen. Die Leute hier sind dadurch bestimmt, dass sie mit allem vertauschbar sind, was in der Gruppe rumläuft. Jetzt kommt ein Automorphismus. Was macht er? Na, der bildet die Elemente hier drin ab, klar. Jetzt gucke ich, sind die danach immer noch mit allem in der Gruppe vertauschbar? Ja, sind sie, und zwar wegen der Homomorphie-Eigenschaft. Denn es ist ja egal, ob ich zuerst den Automorphismus wirken lasse oder ob ich zuerst die Verknüpfung mache. Und bevor ich den Automorphismus angewandt habe, darf ich ja die Reihenfolge vertauschen, dann darf ich es hinterher auch machen. Das heißt, das ist tatsächlich mal eine charakteristische Untergruppe. Kleine Übungsaufgabe für die Lust haben. Wenn. Das ist in meiner Serie. Ich glaube, das ist in meiner Serie. Jetzt darf ich nichts verraten. Moment. Oh ja. Ich halte jetzt sofort die Klappe und wische. Fragen zum Thema Kondensation? Klaus-Batterie? Wir sind immer noch am Wiederholen. Es ist erstaunlich, was wir schon alles wissen aus den Grundvorlesungen. Ich habe hier eine Sache, die nur für manche eine Wiederholung ist, nicht für alle. Aber der Satz von Sylow, der ist noch für alle. Das komme ich auf jeden Fall sehr stark, also fast alle. Eine Wiederholung. Satz von Sylow. Ja, und wer nickt, muss jetzt ran und mir sagen, was der Satz von Sylow sagt. Da gibt es also eine endliche Gruppe. Mit dem Satz von Sylow geht die Gruppentheorie los. Das ist in der Algebra immer so ein bisschen schade. Man macht da wochenlang Kram, arbeitet sich durch bis zum Satz von Sylow und hat damit dann quasi den Beginn ernsthafter Gruppentheorie markiert. Also jedenfalls den Beginn des ersten Schrittes in ernsthafte Gruppentheorie. In Wirklichkeit würde ich sagen, ist das Ende dieser ersten Vorlesung, also das heißt im Juli. Im Juli sind wir so weit, dass wir anfangen, wirkliche Gruppentheorie zu machen. Deswegen gibt es dann noch einen Teil 2. Aber wir haben bis dahin schon Spaß, denn ich werde bei mehreren Themen typische Argumente zeigen, sodass man schon so ein bisschen die Geschmacksrichtung endliche Gruppentheorie mitkriegt. Beim Satz von Sylow haben wir eine endliche Gruppe G und wir haben eine Primzahl P, die die Gruppenordnung teilt. Das können wir auch nochmal als Notation einführen, für die, die es noch nicht kennen. Pi von G ist die Menge aller, das ist didaktisch ungeschickt, die Menge aller Primteiler der Ordnung von G. Das ergibt nur für endliche Gruppen Sinn. Machen wir mal ein paar Beispiele. Pi von der symmetrischen Gruppe S3 ist die Menge, die aus den Primzahlen 2 und 3 besteht. Das sind die beiden Primteiler, die in der Gruppenordnung vorkommen. Wenn ich die symmetrische Gruppe S4 nehme, dann bleibt das so. Auch wenn die größer ist. Wenn ich die symmetrische Gruppe S5 nehme, dann kommt noch die Primzahl 5 mit dazu und so weiter. Ich sammle einfach die Primzahlen, die vorkommen in der Gruppenordnung. Und mich interessiert nicht, wie oft, also mit welcher Vielfachheit die vorkommen, wenn ich Pi von G hinschreibe. So, jetzt kann ich also sagen, P soll aus P von G kommen. Was macht jetzt der Satz von Sylow? Ungefähr, ja, Sie haben vorhin genickt. Sie erinnern sich also so ein bisschen?
Da ging es ja darum, ob Untergruppen existieren.
Ja, mit welcher Ordnung?
Der Ordnung der
Genau, man nimmt die Vielfachheit von P in der Ordnung von G. Das heißt, man betrachtet die größte P-Potenz, die in der Gruppenordnung aufgeht. Die Vielfachheit ist streng genommen nur der Exponent, der oben steht, jedenfalls bei mir. Aber ja, völlig richtige Idee. Wir gucken, wie oft steckt das P da drin. Sei also P hoch K, oder sei, das mache ich ordentlich, sei K aus N, P hoch K, größte Potenz von P, die Gruppenordnung teilt. So, und dann sagt uns der Satz von Sylow, was? Wir hatten gerade schon das Stichwort Existenz. Was existiert? Was gibt es?
Untergruppen.
Existieren Untergruppen welcher Ordnung?
K.
Nö. P-Sylow-Untergruppe. Das heißt, es ist eine, genau, P hoch K. Es gibt Untergruppen, P ist klar, das wäre geschrieben. Sylow heißt P hoch K. Es gibt Untergruppen, deren Ordnung genau die größte P-Potenz ist, die Gruppenordnung teilt. Und das ist ziemlich spektakulär, denn wir haben ja vorhin gesagt, es ist bei einem Teil der Gruppenordnung überhaupt nicht klar, dass es dazu eine Untergruppe gibt, das ist meistens falsch. Aber bei Primzahlpotenzen, da funktioniert das. Für einzelne Primzahlen P ist es der Satz von Cauchy. Für die größte Primzahlpotenz, die vorkommt, ist es der Satz von Sylow. Und für alles dazwischen, darum kümmern wir uns noch. Das stimmt auch. Gut, es gibt Untergruppen der Ordnung P hoch K in G. Diese Untergruppen heißen P-Sylow-Untergruppen. Und ich schreibe gleich nochmal meine Notation ein für die Menge aller P-Sylow-Untergruppen. Das ist auch alles ziemlich standard. Aber der Satz von Sylow sagt ja noch mehr. Er sagt nicht nur, dass es die gibt. Jede P-Untergruppe von G, und damit meine ich, da brauche ich gleich eine Erklärbox. P-Untergruppe heißt Untergruppe, deren Ordnung eine P-Potenz ist. Zum Beispiel ist eine Untergruppe der Ordnung 4 eine 2-Untergruppe, denn 4 ist eine Potenz von 2. eine Untergruppe der Ordnung 9 ist eine 3 Untergruppe, denn 9 ist eine Potenz von 3 und so weiter. So, das ist die Erklärbox dafür. Jede Pi-Untergruppe von G liegt in einer Pi-Pseudo-Untergruppe, also in einem solchen Ding mit dieser größtmöglichen Pi-Potenz als Ordnung. Pi-Pseudo-Untergruppe, das kürze ich so ab. Und das ist jetzt die zweite Erklärbox. Diese Untergruppen der Ordnung P hoch K heißen P Pseudo Untergruppen. Das heißt also, ich erkenne eine P Pseudo Untergruppe daran, dass sie gleichzeitig eine P-Gruppe ist und dass ihre Ordnung so groß ist, wie man überhaupt nur sein kann als Ordnung einer P-Untergruppe aufgrund der Teilbarkeitsbedingungen. Wir haben aber noch mehr Informationen. Der Satz von Pseudo und Konsequenzen daraus geben uns noch Eigenschaften an, weitere Eigenschaften und auch noch was über die Anzahl und so. Was wissen wir noch? Was wissen wir noch? Einfach mal erinnern. Vermutungen äußern. Wir wiederholen. Wenn jetzt was falsch ist, ist nicht schlimm. Ich kann ja sagen, was richtig geht. Na?
Die Anzahl war irgendwie was mit Normalteiler von einer P-Pseudo-Untergruppe?
Normalisator ist
Normalisator.
Aber ansonsten völlig richtiger Ansatz, genau. Ist P eine P-Pseudo-Untergruppe von G, so ist die Anzahl der P-Pseudo-Untergruppen, und die bezeichne ich so, Syl P von G. Das ist definiert als die Menge aller Pi-Pseudo-Untergruppen von G. Die Anzahl kann ich hinschreiben einerseits als Index des Normalisators von einer in der großen Gruppe. Das war gerade die richtige Idee gerade. Das heißt, wenn ich eine habe und wenn ich den Normalisator ausrechnen kann, dann kann ich ausrechnen, wie viele es insgesamt gibt. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Und das, was ich hier unten noch hinquetschen möchte, ist der Grund, warum das hier ist. Und wir wissen sogar noch mehr. Diese Anzahl ist nicht nur... was muss da eigentlich auch mit hin? Okay, erstens können wir die Anzahl so ausrechnen. Und nach dem, was wir vorhin besprochen haben, ist das ein Teil der Gruppenordnung. Das heißt, die Anzahl der Pi-Pseudo-Gruppen muss immer die Gruppenordnung teilen. Das ist ein wichtiger Indikator. Das kann nicht irgendwas sein. Wir wissen aber noch mehr. Wir wissen nämlich auch noch, dass diese Zahl, die herauskommt, kongruent zu 1 ist mod p. Das ist nochmal eine andere Rechnung, aber ich schreibe es hier alles zusammen hin. Denn wenn man ausrechnen will, wie viele Pi-Pseudo-Gruppen es gibt, dann gibt es halt nicht nur die Möglichkeit, das so zu machen mit einer und dem Normalisator, bla bla bla. Nein, man kann auch einfach gucken, was für Teiler gibt es von der Gruppenordnung, die gleichzeitig kongruent zu 1 sind bezüglich der Primzahl, die wir gerade anschauen. Kongruent zu 1 zu sein heißt, wenn ich die Zahl nehme, dann ist sie minus 1 durch p teilbar. Wir können, ja, vielleicht sollten wir gleich mal ein Beispiel machen oder so. Oder das klingt doch lustig, wenn man ein Beispiel macht. Aber eine Eigenschaft möchte ich noch hinschreiben. Und die ist echt wichtig. Da fängt gruppenarchtheoretisches Argumentieren eigentlich an. Was wissen wir über verschiedene Pseudogruppen? Manchmal gibt es ja mehr als eine. Und wenn es jetzt viele gibt, was wissen wir? Ja.
Die sind zueinander konjugiert.
Dankeschön. Die sind zueinander konjugiert. Das heißt, wenn ich verschiedene P-Pseudo-Untergruppen habe, sagen wir mal P1 und P2 sind zwei verschiedene, dann finde ich immer ein Gruppenelement, was mir die eine auf die andere konjugiert. Und das ist doch großartig. Pseudo-Untergruppen natürlich immer für eine feste Primzahl P von G sind in G konjugiert. Konjugiert sein heißt, es gibt ein Gruppenelement G derart, dass die eine konjugiert mit dem Gruppenelement die andere ist. Und das ist der Grund, warum man auf die Formel hier drüber kommt. Ich wiederhole das Argument nochmal kurz für die Spezies. Wer damit gar nichts anfangen kann und es wissen möchte, sehr gerne noch nichts sagen. Dass die Pi-Pseudo-Untergruppen hier konjugiert sind in G, heißt, dass die Konjugationswirkung von G auf der Menge der Pi-Pseudo-Untergruppen transitiv ist. Und jetzt kommt Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Die Bahnlänge ist jetzt die Anzahl der Mesuruntergruppen wegen der Transitivität. Der Stabilisatorindex ist genau der Normalisator von einer, der Index davon in der Gruppe. Daher kommt das. Daher kommt das gleich. Das hier muss man sich irgendwie anders überlegen, warum das so ist. Habe ich alles in der Algebra-Vorlesung gemacht. Hat hoffentlich Herr Rackwitz in der Algebra-Vorlesung gemacht, sodass alle, die irgendeine Algebra-Vorlesung hier gehört haben, da eigentlich Bescheid wissen müssten. Das ist super. Ansonsten wäre es mein größter Spaß, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo ich das alles nochmal erkläre. So, Beispiel. Nehmen wir mal S4 und das ist jetzt G. Und S4 ist meine Notation für die symmetrische Gruppe auf 4 Punkten. 1, 2, 3, 4. Gibt in der Literatur auch noch andere Notationen dafür, aber das ist meine. Und wir gucken uns die drei Pseudo-Untergruppen an. So. Erstmal schauen wir, ist 3 überhaupt eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt? Ja, die Gruppenordnung ist 24. Das ist 2 hoch 3 mal 3. Wunderbar, da steht die 3 einmal da. Das heißt, die drei Pseudo-Untergruppen sind nicht trivial, sondern wir haben auch nur 3. Und jetzt wollen wir ausrechnen, wie viele es gibt. Das können wir zu Fuß machen, indem wir in die Gruppe reingucken, denn wir kennen die ja. Aber wir tun mal so, als ob wir das nicht könnten, sondern hier auf so Formeln angewiesen sein. Was machen wir dann? Na, wir gucken uns Teiler der Gruppenordnung an. Trick 17. Dieser Index hier ist nicht irgendein Teiler der Gruppenordnung. Denn hier im Normalisator ist das P selber auf jeden Fall drin. Das heißt, was auch immer der Index ist, er ist nicht durch P teilbar. Denn die P-Potenz, die wir da sehen, die höchste, die geht ja hier schon drin auf. Die kann man im Index nicht mehr sehen. Heißt also, wir suchen nach Teilern, die teilerfremd zu 3 sind. Und die erfüllen, dass sie kongruent zu 1 sind, Modulo 3. Das heißt, wir suchen jetzt Teiler von 24, teilerfremd zu 3 und kongruent zu 1, Mod 3. Naja, was haben wir da? Wenn wir die 3 weglassen, die darf da nicht vorkommen, das heißt auch sowas wie 6 und so ist nicht erlaubt, dann bleiben als Teiler nur noch 1, 2, 4 und 8, oder? Habe ich das übersehen? Nö, alle Gruppen haben es zufrieden, das ist gut. Und jetzt schauen wir mal, wir können ja mal rückwärts dran gehen. 8 ist zwar ein schöner Teiler, aber leider nicht kongruent zu 1, Modulo 3. Denn 8 minus 1 ist 7 und das ist leider nicht durch 3 teilbar, jedenfalls nicht in Z. 4 minus 1 ist dagegen 3 und das ist durch 3 teilbar in Z. Das heißt, das hier ist eine Kandidatin für die Anzahl der 3 Pseudo-Untergruppen. 2 wieder nicht, denn 2 minus 1 ist 1, ist nicht in Z durch 3 teilbar. Und eins funktioniert immer. Es ist immer möglich, dass eine Gruppe einfach nur eine Pseudogruppe hat, zu einer gegebenen Primzahl. Ja, und jetzt, wenn man die Aufgabe vollständig bearbeiten will, dann muss man jetzt mal gucken, welche von den beiden Möglichkeiten ist es. Wenn man gruppentheoretisch denkt, dann sagt man sowas wie, naja, wenn es nur eine 3-Pseudo-Untergruppe gäbe, dann müsste die ein Normalteiler sein, aber S4 hat keinen Normalteiler der Ordnung 3, bla bla bla. Oder man macht sowas wie, man guckt mal, wie sieht denn so eine 3-Pseudo-Untergruppe da eigentlich aus? Ja, die wird von so einem 3-Zyklus erzeugt, oder guckt man, wie viele findet man denn, und dann merkt man, oh, das sind einfach viel mehr, als dass es nur eine 3-Zyklus-Untergruppe geben könnte. Das ist alles möglich. Okay. Babybeispiel. Einfach nur nochmal zum Erläutern dieser Methode, wie das funktioniert. Und beim Suchen von Teilern, die geeignet sind, bitte alle Tricks draufwerfen, die einem so einfallen, inklusive Teilerfremd zu der Primzahl, für die man sich daran interessiert. Das ist der Trick, der immer geht. Er macht Zeit. Wunderbar. Was für Fragen oder Anmerkungen gibt es noch zum Satz von Pseudo? Denn das ist so das letzte Thema, bei dem ich das Gefühl hatte, das ist in Wirklichkeit eine Wiederholung. Das haben die meisten hier gesehen. Es geht darum, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was war da los, vielleicht ein Beispiel anzugucken, nochmal sich zu erinnern, wie kann man das notieren. Und das, was ab jetzt kommt, das ist dann für die meisten neu, denke ich. Und ich werde dann auch ordentlicher. Das ist nicht mein normales tagliches Können. Oder? Nee, nicht so richtig. Okay, bitte nochmal in sich gehen, tief durchatmen und überlegen, sind noch irgendwelche Fragen offen, bevor wir dann loslegen mit Kommutatoren. Kommutatoren kennen meine Galois-Derivate, aber selbst die kennen nicht alles, was wir jetzt besprechen, denn wir gucken uns ein paar Rechentricks an für Kommutatoren. Die sind praktisch, vor allem das Drei-Untergruppen-Lemma ist sehr praktisch, das wir zeigen, kann sein, dass wir da heute noch hinkommen. Das Drei-Untergruppen-Lemma gehört zu den absoluten Helden der endlichen Gruppentheorie. Denn es sieht total harmlos aus, so als ob man das eigentlich nie sinnvoll nutzen kann. Oh, aber doch, das ist wirklich so ein super Held. Und es gibt Situationen, in denen einem nichts anderes Kluges einfällt, und dann kommt das Drei-Untergruppen-Lemma. Und auf einmal klappt alles. Das ist genau wie der Homomorphiesatz. Der Homomorphiesatz sieht auch so harmlos aus, aber das ist auch so ein Superheld, würde ich sagen. Gut, Kommutatoren. Wir sind immer noch in Kapitel 1. Und jetzt kommen wir aber langsam wirklich in den Bereich von, was wir noch wissen sollten. Kommutatoren. Erstmal erinnern wir uns an die Schreibweise. G ist jetzt die ganze Zeit irgendeine Gruppe. Und ich nehme mir A, B, C aus G her. Dann definiere ich den Kommutator von A und B. Kommutator, ups, das ist nicht schön. Von A und B ist die Grundform, dass man zwei Leute von zwei Leuten den Kommutator bildet. Der Kommutator ist ein Gruppenelement und dieses Gruppenelement gibt uns Informationen darüber, wie weit A und B davon entfernt sind, miteinander vertauschbar zu sein in der Gruppe. So, was heißt das jetzt? Dieses Ding ist definiert als A hoch minus 1 mal B hoch minus 1 mal A mal B. Hier sind zwei andere Schreibweisen, die manchmal praktisch sind, mithilfe der Konjugation. Das ist nämlich das gleiche wie a hoch minus 1 mal a konjugiert mit b. Und es ist auch das gleiche, das ist aber nur eine Anmerkung, es ist auch das gleiche wie b hoch minus 1 konjugiert mit a mal b. Warum sind diese beiden Schreibweisen sinnvoll? Na, weil das ein Element aus a ist. Und manchmal ist es so, dass das hier auch in A liegt. Und dann weiß man, dass der ganze Kommutator in A liegt. Trick 17 kommt heute nochmal. Hier genauso. Manchmal weiß man, dass das in B liegt und das liegt auch in B, dann liegt alles in B. Und warum ist das ein Element, das beschreibt, wie weit die voneinander entfernt sind, vertauschbar zu sein? Naja, A und B sind vertauschbar genau dann, wenn dieser Kommutator 1 ist. Ich kann auch drei Elemente kommutieren. Und da gibt es dann so eine Regel. Das Element, das von rechts kommt, macht sozusagen einen neuen Kommutator auf. Das heißt, wenn ich sowas schreibe wie ABC, dann ist das eine Abkürzung für den Kommutator von A mit B mit C. Und so geht es weiter. Wenn ich da fünf Elemente hinschreibe, dann fangen die Klammern auch immer links wieder neu an. Das brauchen wir nachher, deswegen schreibe ich das hin. Und dann kann ich auch noch Kommutatoren hinschreiben für Untergruppen oder für Teilmengen. Wenn nämlich, und das kann ich auch wieder für ganz viele machen, und da verallgemeinere ich diese Schreibweise, das schreibe ich jetzt alles nicht an, der Kommutator von zwei Untergruppen A und B, so, A und B sind Untergruppen von G, der Kommutator davon ist eine Untergruppe von G, und die ist definiert als das Erzeugnis aller kleinen Kommutatoren, die ich hier bilden kann. So, was brauchen wir zu dem Thema noch? Das Inverse eines Kommutators ist immer der Kommutator, bei dem die Reihenfolge der Elemente umgedreht wurde. Überlegen wir uns kurz, warum. Wenn ich hier die Reihenfolge umdrehe, dann steht da b hoch minus 1 mal a hoch minus 1 mal b mal a. Wenn ich das hier rechts daneben schreibe, b hoch minus 1 geht mit dem b weg, mal a hoch minus 1 geht mit dem a weg. Mal D geht weg, mal A geht weg, dann kommt 1 raus. Und Inverse sind eindeutig bestimmt. Das heißt, wenn dieses Element die Eigenschaft hat, dass es das hier zu 1 macht, bei Verknüpfung, dann muss es das Inverse sein. Also ist das hier das Inverse des Kommutators, der andersrum geht. Das ist wichtig, sich das zu merken, von der Rechenregel. Eine Menge von Kommutatoren ist nicht unbedingt eine Untergruppe, deswegen nehmen wir hier auch das Erzeugnis. Dann gibt es noch so Spezialfälle, siehe Galois-Theorie, man kann die ganze Gruppe nehmen und den Kommutator der Gruppe mit sich selbst bilden, dann kriegt man die Kommutatorgruppe von G und das ist eine interessante Gruppe aus verschiedenen Gründen. Das kommt alles wieder, wenn wir über auflösbare Gruppen sprechen, später in der Vorlesung. Ah, ich habe nicht erzählt, was wir alles machen und ich habe diesmal auch kein Infoblatt gemacht. Wer wünscht sich ein Infoblatt zur Vorlesung, in dem so ein bisschen steht, was wir alles machen? Gut, jetzt kommt ein bisschen Zeug aus der Kategorie nützlicher Kram. Lemma 1.1. Lemma 1.1 ist eine süße kleine Rechenregel. G ist immer noch eine Gruppe. Sein A, B, C, aus G. Dann kommen hier Rechenregeln für Kommutatoren. Es ist nämlich der Kommutator von A mal B mit C. Das gleiche wie der Kommutator von A mit C und das, was rauskommt, konjugiert mit B mal Kommutator von B mit C. Und das gleiche kann ich machen, indem ich auf der rechten Seite multipliziere. Schreibe ich auch nochmal hin, aber ich zeige nur eine von den beiden Rechenregeln, denn es geht immer gleich. Wenn ich mache A, B mal C, dann ist das A, C mal A, B konjugiert mit C. So, Möglichkeit 1, man zeigt das und man zeigt das, indem man das mit dem Invertieren benutzt, diesen Trick. Möglichkeit 2, man rechnet beides einfach zu Fuß nach. Wie auch immer, ich zeige jetzt nur die erste Gleichung. Und das ist tatsächlich nur nachrechnen. Rechnen wir doch mal auf der rechten Seite aus, was wir da haben. Hier steht das. A, C konjugiert mit B mal B, C. Naja, hier wenden wir erstmal die Konjugation an, B minus 1 und schreiben dann den Kommutator hin. A minus 1 mal C minus 1 mal A mal C. Jetzt kommt von der Konjugation noch das B hier auf die rechte Seite. Und dann haben wir noch diesen Kommutator. B minus 1 mal C minus 1 mal B mal C. Dann sehen wir schon, dass da irgendwelche Leute weggehen, denn ich darf ja umklammern. Es gelobt sei das Assoziativgesetz. B und B hoch minus 1 gehen weg, dann gehen C und C hoch minus 1 weg und dann schauen wir mal weiter, was dann passiert. Aber was habe ich gesagt? Die gehen weg und die gehen weg, dann bleibt jetzt danach also noch stehen mal B mal C. Jetzt klammere ich wieder um. Gut, gerade habe ich es im Klammern hingeschrieben, sondern nur gesagt. Aber was sehe ich denn jetzt? Na, ich habe hier einmal A mal B und dann habe ich hier vorne B hoch minus 1 mal A hoch minus 1. Das ist aber doch mit der Helm-Diop-Regel nichts anderes als A mal B in Klammern hoch minus 1. Helm-Diop-Regel. Das heißt, dann steht hier A mal B hoch minus 1 mal C hoch minus 1 mal A mal B mal C. Na, das sieht doch jetzt aus wie ein Kommutator. Nämlich der von A mal B mit C. Fertig. Rest genauso oder mit Invertiertrick. Das war Lemma 1.1. Jetzt können wir mit der Hilfe dieser Rechnung und mit Hilfe dieser Idee, die ich hier vorhin schon erklärt habe, das nächste kleine Lemma zeigen. Und das ist auch so ein Lemma aus der Kategorie sieht harmlos aus, ist aber wertvoll. Diesmal sind A und B Untergruppen von G. Ich schreibe es in Worten hin. Die Kommutatorgruppe von A mit B wird von den beiden Untergruppen A und B normalisiert. Anders gesagt, wenn wir diese Untergruppe jetzt U nennen, dann liegen A und B im Normalisator von U und G. Und hier ist noch was. Wenn eine der beteiligten Untergruppen ein Normalteiler ist, dann liegt der Kommutator da drin. Heißt also, also Normalteiler sind nicht nur unter Konjugation abgeschlossen, sondern auch unter der Bildung von Kommutatoren mit irgendwas in der Regel. Fangen wir mit dem ersten an. Wie zeigt man, dass etwas normalisiert wird? Ich mache wieder nur A, denn für B sieht es genauso aus. Dass das von A normalisiert wird, können wir zeigen, indem wir ein Element hernehmen, was hier drin liegt, und das dann mit etwas aus A kombinieren. Oder mit etwas aus B, wie auch immer, welches auch immer wir jetzt machen wollen. Ja, jetzt kommt Trick 17. Wir müssen nicht jedes Element daraus hernehmen. Das wäre ein bisschen nervig. Da müssen wir nämlich alle Möglichkeiten, die man hier was schreiben kann, aus diesen Kommutatoren uns hernehmen. Das machen wir nicht. Wir benutzen, dass man manche Eigenschaften zeigen kann, indem man einfach nur guckt, gilt das für die Erzeuger der Gruppe. Wenn ich zeigen kann, dass alle kleinen Kommutatoren hier bei Konjugation mit etwas aus A wieder hier drin landen, dann bin ich fertig. Denn wenn alle Erzeuger der Konjugation mit A drin landen, dann auch alles, was ich aus ihnen basteln kann. Hier benutze ich, dass Konjugation ein Homomorphismus ist. So, und das ist der Trick bei Gruppen, bei denen man so ein erzeugendes System hat. Manchmal reicht es, Dinge von erzeugenden Systemen nachzuprüfen. Und ich glaube, dass die Formel, die wir da oben haben, schöner anwendbar ist, wenn ich B nenne. Es genügt zu zeigen, für alle A, B, nee, das ist nicht gut, A aus A, B aus B und ich möchte, glaube ich, B in Varianz zeigen, also nehme ich mir X aus B und dann mache ich A, B konjugiert mit X, liegt da drin. Das zeigt, dass B im Normalisator liegt. Der Trick ist einfach, die Formel da oben zu benutzen und das so umzuschreiben, dass man die verwenden kann. Okay, mit Lemma 1, 1. Mit Lemma 1, 1 ist, ja, das, was hier steht, das sehe ich doch da oben. Und zwar, wenn ich hier B an der Stelle von C habe und X an der Stelle von B. Das heißt, ich weiß, A, B konjugiert mit X ist, jetzt muss ich das hier richtig machen, X, A mal A, B mal X. Jetzt gucke ich rein, ich glaube, ich habe die zweite benutzt. Genau, hier, ich habe A, B so gelassen, genau, die Notation ist dann schöner. C ist X, dann ist das hier rechts. Das hier kommt auf die andere Seite, das heißt, ich invertiere und schreibe es nach links. Dadurch ändert sich die Reihenfolge, aus AX wird XA und das andere Ding steht da so, A, B mal X. Okay? Jo, und was weiß ich jetzt? Was weiß ich denn jetzt? X, A ist ein Kommutator, das ist ja das gleiche wie A, X hoch minus 1, das liegt auf jeden Fall in diesem Kommutator A, B, denn X kommt aus B und A kommt aus A. Das heißt, es ist so ein Element, was in diesem Erzeugnis liegt, so wie es hier steht. Was ist hier los? Naja, B mal X kommt aus B. Das heißt, das hier ist auch ein Element, was im Kommutator A, B liegt. Und das Produkt liegt dann auch drin, denn der wird ja gerade erzeugt von diesem Ganzen. Der Witz war also einfach, dieses Konjugieren umzuschreiben, sodass man ein Produkt von Kommutatoren da stehen hat, von denen man weiß, dass sie in der Untergruppe liegen, die wir haben wollen. Und der zweite Teil des Beweises, hier, falls A Normalteiler ist, dann gilt das. Was machen wir dann? Sei jetzt A ein Normalteiler. machen wir? Wir schreiben uns einen kleinen Kommutator hin und wir gucken, was passiert. Drüben stand, dass man das nicht so ausschreiben muss, sondern man kann es ein bisschen umformulieren. Ich nehme mal die zweite Zeile. A hoch minus 1 mal A hoch B. So, das hier liegt natürlich in A, denn A ist eine Untergruppe und da liegt mit A auch das Inverse drin. Jetzt schauen wir uns diesen zweiten Teil an. A ist ein Normalteiler, ist also unter Konjugation abgeschlossen. Das heißt, wenn ich das kleine A mit B konjugiere, liege ich hinterher immer noch in A. Das liegt in A, weil A ein Normalteiler von G ist. Aha. Untergruppen sind unter Multiplikation, also unter der Verknüpfung der Gruppe abgeschlossen. Also liegen wir hier insgesamt. Genau, fertig. Hier sehen wir, wie praktisch das ist, dass man Kommutatoren auf unterschiedliche Weisen schreibt. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Das wunderbare Drei-Untergruppen-Lemma ist dann unsere Eröffnung in der nächsten Woche. Da wir in der nächsten Woche noch keine Übungsserie zu besprechen haben, weil es ja die erste Serie erst am Donnerstag gibt und die erst nächste Woche abgegeben wird, schlage ich vor, dass wir Punkt 9 starten, und zwar mit der Vorlesung. Wir machen nächstes Mal einfach eine lange Vorlesung. Ich mache Pausen zwischendurch, keine Sorge. Und nach dem Drei-Untergruppen-Lemma wird es noch erstmal wieder konkret. Da reden wir über symmetrische und alternierende Gruppen, wiederholen ein bisschen Kram mit Zykeltypen und so. Ja, das ist die Aussicht ab nächste Woche. Was für Fragen haben Sie? Gerade keine? Okay, dann danke.